Habt ihr alle die Wanderschuhe montiert? Schön, wir sind unterwegs. Wie Gottes Volk damals mit ermutigenden Impulsen aus seinem Wort. Die Psalmengruppe 120 bis 134, je nach Übersetzung mit Stufenliedern, im Englischen Song of Ascents, also Lieder des Hinaufsteigens, übersetzt, waren fürs Unterwegssein von Gottes Volk geschrieben. Dreimal im Jahr sollten alle männlichen, also Teilnehmer Israels, und da nahmen sie wahrscheinlich die ganze Familie mit, nach Jerusalem und Gott anbeten. Und diese Wege waren zum Teil lang, gefährlich auch, und man war vielleicht auch konditionell nicht immer so auf der Höhe, kann ja auch uns mal passieren. Und dann ist man froh für einen guten Proviant. Lasst uns also diese Psalmen als Proviant auch für unsere geistliche Reise heute ansehen. Nicht nur jeder für sich allein, es ist vor allem fürs Miteinander geschrieben. Aus dem Leben, fürs Leben. Darum der Titel der Predigtserie Stark zusammen. Wir sind stark, wenn wir zusammen sind. Und wir möchten auch stark beieinander sein und nicht eben distanziert. So, glaube ich, ist es die Absicht Gottes. Starten wir also heute in die zweite Etappe unserer Serie mit den Psalmen 122 und 123 und dem Titel Erwartungsvoll vor Gott. Psalm 122, ein Lied für die Pilgerreise. Ein Wanderlied, könnte man sagen, von David. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, wir gehen zum Haus des Herrn. Dann war es soweit. Unsere Füße standen in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem, du bist aufgebaut als eine Stadt, in der alles fest aneinandergefügt ist. Wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme Jahs. Zur Erinnerung an die Verpflichtung Israels, den Namen des Herrn zu preisen. Denn dort stehen Throne für das Gericht, die Throne des Hauses David. Er bittet Frieden für Jerusalem. In Ruhe leben sollen die, die dich lieben. Frieden sei in deinen Stadtmauern, sichere Ruhe in deinen Palästen. Für meine Geschwister und Freunde will ich sagen oder beten, Frieden sei in dir. Und weil das Haus des Herrn unseres Gottes hier steht, suche ich dein Bestes. Vor Gott, diese Überschrift könnte man dem Psalm 122 geben. Und er fängt damit an, zusammen gehen und zusammen ankommen. In den Versen 1 und 2. Sich miteinander auf den Weg hin zu Gott machen, zusammen gehen und am Schluss gemeinsam die Ziellinie überqueren, nach allen Anstrengungen und Strapazen vielleicht, und dann in die Gegenwart Gottes kommen gemeinsam. Die Einladung dazu steht am Anfang dieses Psalms. Komm, wir besuchen Gott. Wir können einander auch zum Aufbruch in Gottes Gegenwart ermutigen heute. Und der Psalmist sagt, wow, diese Einladung, das macht mich extrem glücklich. Freust du dich da auch? Wenn ein Christ dir sagt, komm, wir besuchen Gott, ganz konkret. Bist du dann auch vom Start bis zum Ziel dabei? Gottes Absicht für sein Volk, auch heute noch für uns, glaube ich, als weltweite Gemeinde oder auch als Lokalkirche, Gottes Absicht für sein Volk war nie ein überbordender Individualismus, jeder nur für sich. Gemeindetourismus, ja, ich glaube nicht, dass das Gottes Absicht war. Das sind Auswirkungen des Zeitgeistes, die leider auch in christlichen Kreisen so ziemlich Einzug gewonnen haben. Ich gehe dann, wenn es mir passt. Ich gehe dorthin, wie es für mich stimmt und fahre dann vielleicht viele Kilometer bis dorthin, Gott lädt uns ein. Es ist nie ein Druck. Komm, wir besuchen Gott. Wir dürfen einander dazu ermutigen. Und Gottes Weisungen fürs Miteinander, auch miteinander unterwegs sein, zum Beispiel in den neutestamentlichen Briefen, wo wir ja die Belehrungen haben, die zielen durchwegs auf ein treues Zusammenhalten mit den anderen Christen, zum Beispiel am Ort. Und zwar von A bis Z, vom Start als Gemeinschaft bis zum Ziel als Gemeinschaft. Zum Beispiel in Hebräer 10, Vers 24 und 25. Dort steht, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde. Also in der Schule würde man sagen, nicht schwänzen. Ja. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt dann, leider haben es sich einige zur Gewohnheit gemacht. Schade. Und dann die Ermutigung, spornt euch vielmehr gegenseitig an, dabei zu bleiben. Dies umso mehr, als ihr seht, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr wiederkommt. Das ist ja unser Ziel. Wir erwarten Christus, der kommt, um uns heimzuholen. Und wir werden ihm begegnen in den Wolken. Lasst uns einander anspornen, zusammen zu bleiben, dran zu bleiben und nicht den Zeitgeist unsere Gewohnheiten diktieren lassen. Lasst uns zusammen gehen und zusammen ankommen. Und dann ein zweiter Punkt in diesem Psalm, Verse 3 bis 5, die Mitte der geistlichen Gemeinschaft. Das ist Jerusalem. Damals, das Jerusalem als Hauptstadt, die Mitte der geistlichen Gemeinschaft. Ja, die Stadt des Friedens. Jerusalem bedeutet ja Stadt des Friedens. Die Stadt des Friedens als Zentrum der Sicherheit, als Ort der Festigkeit, wo auch Halt erfahren werden kann. Und auch da, wo Orientierung und eine gemeinsame Ausrichtung möglich ist. Wir werden das dann sehen in diesen Thronen für das Gericht. Wir wundern uns vielleicht, dass der Schwerpunkt Jerusalems in diesen Versen 3 bis 5 nicht wie anderswo auf dem Tempel liegt, auf Altären, auf dem Gottesdienst, auf Opfern. Das gehört zwar auch dazu. Doch hier sieht David, der Schreiber, von Gottes Geist inspiriert, vier entscheidende Pfeiler für die Mitte der geistlichen Gemeinschaft. Erstens, ihr seht es hier etwas hervorgehoben, die Stadt Jerusalems als Stadt der Beständigkeit und Treue. Zweitens, das Volk, das hierher kommt, als Volk der Wahl Gottes. Es trägt seinen Namen. Ja ist die Kurzform von Yahweh. Und drittens, ein entscheidender Pfeiler für die Mitte der geistlichen Gemeinschaft, der Lobpreis. Am Schluss von Vers 4. Also die anbetende Wertschätzung des Namens Gottes, dieses Hashem Yahweh, Gott in seinem ganzen unbegreiflichen Sein, wertschätzend anbeten. Und der vierte Pfeiler, der hier erwähnt wird, für die Mitte der geistlichen Gemeinschaft, die Throne. Also die Herrschaft Gottes. Und von dieser Verankerung her auch bekommen wir die entscheidende Wegweisung und Unterweisung für unser Leben, damit es gelingen kann. Als Christen stehen wir ja heute, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, nicht in der Hauptstadt Israels, sondern im geistlichen Jerusalem, wenn ich so sagen darf. Paulus schreibt in Galater 4, Vers 26 vom Jerusalem droben, im Gegensatz zum Jerusalem unten auf der Erde. Und im Buch der Offenbarung, Kapitel 21 und 22, finden wir das himmlische oder das neue Jerusalem, im Gegensatz zum irdischen oder bis jetzt altbekannten Jerusalem in Israel. Also dieses geistliche Jerusalem, diese neue Mitte der geistlichen Gemeinschaft aller Erlösten ist durch den Glauben bereits heute Wirklichkeit für uns. Auch wenn ihre umfassende Verwirklichung ja noch aussteht. Und dieses heute schon für uns in Gottes Gegenwart erfahrbare neue Jerusalem trägt und widerspiegelt die Herrlichkeit Gottes in dieser Welt. Es heißt da vom neuen Jerusalem am Schluss der Bibel, sie kam herab aus dem Himmel und sie hatte oder sie trug die Herrlichkeit Gottes. Wir haben das damals in der Serie zum Himmel gesehen, ein überwältigendes Widerspiegeln der unbegreiflichen, unfassbaren Schönheit Gottes, die einfach ausstrahlt und überstrahlt. Und dies darf heute schon erfahrbar sein, wenn wir Gott begegnen. Gesundheit. Schmecken und sehen dürfen wir es in der weltweiten Gemeinde Gottes und wenn wir im Namen des Herrn als Ortsgemeinde zusammenkommen, zum Beispiel wie hier. Denn genau da sollen alle Facetten der Weisheit und Schönheit Gottes zum Strahlen kommen. In unserem Miteinander dürfen und sollen wir etwas davon sichtbar darstellen, trotz aller Begrenztheit und trotz aller Vorläufigkeit. Und jetzt die persönliche Frage: Wie schaust du auf deine Lokalkirche? Siehst du in ihr auch die Mitte der geistlichen Gemeinschaft, die Gott gestiftet hat, in ihren vier Ausprägungen? Nochmals, die Stadt der Treue. Da sollen wir zusammenkommen, hier eng zusammenstehen, wie die Häuser Jerusalems, die da beschrieben sind. Und hier werden wir auch entdecken in Gottes Gegenwart. Das Heil in Jesus Christus ist fest und treu und unverbrüchlich. Im Hebräischen ist da das Wort ja für Treue, hat sehr viel wie mit Festigkeit eines Baums zu tun oder eines Felsens. So. Die Stadt der Treue, die Festigkeit, da sollen wir zusammenkommen. Und erkennst du in deiner Lokalkirche auch die Mitte der geistlichen Gemeinschaft und das Volk seiner Wahl? Dass Gottes Gnade für mich gilt, aber auch für alle anderen, für die ganze Gemeinschaft. Erkennst du die Mitte der geistlichen Gemeinschaft auch darin, dass hier sein Name gepriesen wird? Wir beten im Vater unser ja als erstes, geheiligt werde dein Name. Das ist genau dieser Lobpreis des Hashem Yahweh. Geheiligt werde dein Name. Also hier, wenn wir vor Gott kommen, gemeinsam in seine Gegenwart, hier soll Gott wieder ganz Gott sein können. Bestimmen, was geht. Bestimmen, wie wir miteinander umgehen. Und auch Weisung geben können. Und Gottes Lob, ich erfahre es selber immer wieder, Gottes Lob verändert unsere leider ach so oft harten Herzen. Und öffnet uns für die Realität unseres Gottes. Gottes Lob ist herzerweitend. Und viertens erkennst du auch in der Mitte der geistlichen Gemeinschaft die Throne der Herrschaft, die hier erwähnt sind. Ja, wir erleben die Herrschaft der Gnade und der Gerechtigkeit Gottes in unserem Miteinander. Der überragende Wille Gottes leitet uns. Hier bekommen wir Orientierung für unseren Alltag. Und wenn du dich entscheidest, in deiner Ortsgemeinde diese Perspektive anzunehmen, die Mitte der geistigen Gemeinschaft hier zu sehen, statt Defizite zu beklagen, dann erfährst du, glaube ich, den Segen Gottes im gehorsamen Umsetzen seiner Absichten. Dann kommt auch Gott in unserem Miteinander wieder mehr zu seiner Ehre. Und dann strahlt auch Gottes Herrlichkeit von hier nach außen aus zu Menschen, die Gott auch bei sich haben möchte. Setzen wir es doch in aller Einfachheit gehorsam um. Und dann in den Versen 6 bis 9, dass Gott ist da, die Gegenwart Gottes, das zieht Wirkungskreise. Die Segenswünsche in diesen Schlussversen sind wie Kreise, die von innen nach außen drängen. Wünscht Jerusalem Frieden, Friede in deinen Mauern, Glück in deinen Palästen. Für meine Brüder und Freunde will ich dir Frieden wünschen. Für das Haus des Herrn, unseres Gottes übrigens, sehen wir das miteinander, will ich dein Bestes suchen. Das sind geballte Segenswünsche für die geistliche Mitte unserer Gemeinschaft. Und wenn wir das in unserem Herzen haben, wenn das meine Einstellung ist, das entfaltet Wirkung und zieht Kreise, die sich immer weiter ausbreiten. Es bleibt nicht bei mir stehen, es geht weit über mich hinaus und erfasst andere. Suchen wir auch diese maximale Jesuswirkung, möchte ich mal sagen, diese maximale Jesuswirkung in unserem Miteinander? Ist das meine gelebte Herzenshaltung? Ist es unser Herzenswunsch? Denn Gottes Gegenwart ist es, die den Unterschied macht. Sie ist das Markenzeichen der Gemeinde Jesu Christi heute. Zieht es Wirkungskreise bei uns? Es hängt von mir und dir ab. Es fängt bei jedem persönlich an. Denn Gottes Gegenwart prägt, verändert und heilt mich. Es gibt nichts, das so sehr heilt, wie in der Gegenwart Gottes zu stehen und zu leben. Und wenn wir alle das machen, dann breiten sich Wirkungskreise von hier aus immer mehr, immer stärker, immer weiter. Ich möchte zu diesem Psalm 122 schließen mit einem Gebet vor Gott. Herr, ich preise dich für alles, was deine Gemeinde sein könnte. Eine Alternative zur menschlichen Gesellschaft und ein Ort, an der die Welt deine Größe und Herrlichkeit ablesen kann. Aber ich bekenne, dass auch wegen mir die Gemeinde ist, was sie ist. Eine Gemeinschaft mit Fehlern und Mängeln, weit davon entfernt, dein Wesen wieder zu spiegeln. Herr, schenk mir und schenk uns die Einsicht und die Liebe, die wir brauchen, damit wir Teil der Lösung werden und nicht das Problem sind. Zur Ehre deines Namens. Amen. Und jetzt zu Psalm 123, der etwas kürzer ist, auch ein Lied für die Pilgerreise. Zu dir hebe ich meine Augen auf, du, der du im Himmel thronst. Siehe, wie die Augen der Diener auf den Wink ihres Herrn schauen, wie die Augen der Dienerin auf das Handzeichen ihrer Herrin achten, so sind unsere Augen gerichtet auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig ist. Sei uns gnädig, Herr, sei uns gnädig, denn wir sind es satt, verhöhnt zu werden. Übersatt ist unsere Seele vom Spott der Selbstherrlichen und von der Verachtung der Stolzen. Erwartungsvoll könnte man diesen Psalm überschreiben. Ausschau halten zu Gott in widrigen Umständen. In diesem Psalm widerspiegelt sich zuallererst einmal die wechselvolle Geschichte des Volkes Israels. Von der Zeit des Anfangs im Alten Testament bis heute. Wie viel Leid hat doch dieses Volk erfahren? Es musste ins Exil, es wurde von Fremdherrschern bedrängt und überwalzt. Es musste unter anderem auch einen Holocaust erdulden und vieles mehr. Unzählige Male, denke ich, in der Geschichte Israels, sehnten sich die Leute, dass Gott endlich eingreift. Ging der Blick nach oben zu Gott, dass er den Himmel aufreißt und Hilfe bringt. Heute, wenn wir diesen Text als Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus lesen, entdecken wir, es ist auch für uns geschrieben worden. Halten wir nicht auch Ausschau nach Gott, erwartungsvoll, und hoffen auf den Unsichtbaren, bis dass er eingreift? Ein Schlüsselwort in diesem Psalm für dieses Erwartungsvolle sind die Augen. Ich glaube, etwa viermal werden sie erwähnt, schon ganz am Anfang und dann auch in den folgenden Versen. Zum ersten Mal sind es vertrauende Augen, die finden wir in Vers 1. Augen des Glaubens. Vertrauensvoll geht mein Blick aufwärts zu Gott, der betonte Anfang, zu dir, der du im Himmel thronst. Das ist ein kräftiges Glaubensbekenntnis. Das ist Ehrerbietung Gott gegenüber, der im Himmel wohnt. Denn mit Himmel und Erde ist der maximale Abstand zwischen dem lebendigen Gott und mir definiert. Und Jesus nimmt das auf, wenn er uns beten lehrt, unser Vater im Himmel. Dort ist absolute Autorität und Überlegenheit. Und das muss nicht erdrückend wirken für uns, ganz im Gegenteil. Zutiefst befreiend ist es für mich. Denn wenn ich in meiner kleinen Welt wieder einmal so richtig hängen bleibe und mich verrannt habe und nicht mehr weiterkomme, muss ich nicht verzweifeln, denn es ist so viel Himmel über mir. Ich blicke aufwärts, nach oben, in den Himmel. Und dort ist jederzeit unendlich viel mehr. Dort ist der Thron und auf dem Thron sitzt der Gott, der für mich ist. Du, der du im Himmel thronst. Was für ein Aufblick von vertrauenden Augen. Und nach der Überlegenheit und dem Abstand zwischen diesem Gott und mir erkenne ich in dem Ausdruck aber auch eine ganz große Nähe. Ich darf persönlich du zu Gott sagen. Du, der du im Himmel thronst. Was für ein Geschenk. Ein Zeichen für tiefes Vertrauen, das immer wieder vertieft werden darf. Jesus Christus hat uns ja seinen Vater als unseren Vater geoffenbart. Durch ihn haben wir Zugang zum Vater, lesen wir im Neuen Testament. Und wir sind und bleiben seine herzgeliebten Kinder. Zu dir hebe ich meine Augen auf. In diesem tiefen Vertrauen dürfen wir jederzeit beten. Und diesen vertrauensvollen Blick nach oben können wir im Alltag üben. Ich glaube, das ist entscheidend, dass wir das im Alltag üben, in jeder Situation. Also zum Beispiel im Umgang mit Menschen oder in der Art und Weise, wie wir über andere Menschen denken und sie beurteilen. Zu dir erhebe ich meine Augen. Wie siehst du diese Menschen? Da will ich sie auch so sehen wie du. Es heißt auch, ich hebe meine Augen auf zu dir. Da merke ich, es geht auch um die Heiligung meiner Zunge. Was lasse ich nicht alles raus während eines Tages? Und wie? Mein Kommunikationsstil ist so oft verletzend vielleicht. Ich hebe meine Augen auf zu dir. Ja, da geht es auch um die Gestaltung meiner Zeit. Es geht um meinen Umgang mit dem Portemonnaie und meinem Bank- und Postkonto. Ich hebe meine Augen auf zu dir. Wie siehst du das? Ich hebe meine Augen auf zu dir. Da geht es aber auch um Trost im Leiden, um Hilfe in einer Drucksituation. Es geht um Klarheit für eine vielleicht überfällige Entscheidung, zu der ich mich jetzt endlich durchringen soll. Ich hebe meine Augen auf zu dir, da geht es auch um Mut für den nächsten Glaubensschritt, wo du merkst, das ist jetzt dran und so weiter. Also sobald wir den Vater im Himmel anschauen, sobald wir den Himmel ins Visier nehmen, sage ich mal, im Glauben aufwärts schauen und es Gott überlassen, wann, wo und wie er eingreift, dann werden wir heilsam verändert. Und unser Umfeld wird uns anders wahrnehmen als vorher. Trainieren wir es doch bewusst und wir werden staunen, wie viel es ausmacht. Wir sehen hier in Vers 3 und 4 aber noch eine zweite Art von Augen. Man könnte sagen, belastete Augen. Die belasteten Augen in Vers 3 und 4 sind die, die Spott, Ablehnung und Verachtung erfahren. Wegen meiner, deiner, unserer Gottesbeziehung. Im hebräischen Wort für Selbstherrliche steckt der Ausdruck Rauch, der sich hoch erhebt, bis man ihn nicht mehr sieht. Und dahinter steht die Vorstellung von Menschen, also die selbstherrlichen Menschen, die von einem sicheren Stand von hoch oben herabschauend, herablassend auf andere schauen, so auf die niedrigeren Menschen für sie, oder? Und besonders auf solche, die da mit Gott leben, so ein bisschen, ja, primitiv. Hm? Habe ich schon mal gehört, dass jemand gesagt hat, weißt du, ich war mal in einer Gemeinde, das sind alles so ein bisschen, ja, armselige Leute. Also das hat mich zutiefst verletzt, natürlich. Das stimmt einfach nicht. Aber das sind so, das ist eine Art Spott der Selbstherrlichen und darunter leiden wir. Und dann die Stolzen, die noch erwähnt werden hier, das sind Menschen, die eigentlich ungestört in ihrem Glück schwelgen und sich selbst dieses Wohlergehen zuschreiben. Die Ich AG, oder? Ich, mir, mein, wir, ja. Die Gemeinde Jesu ist in der Welt immer eine Quelle für Spott und Verachtung. Da müssen wir uns nichts vormachen. Christen sind in der Welt so fremd wie Weihnachtslieder mitten im Sommer. Die Welt wird euch hassen, hat Jesus seinen Nachfolgern gesagt. Aber sei getrost, ich habe die Welt überwunden. Ja. Belastete Augen haben, wenn ich das so sagen darf, weil wir zu Christus gehören, das werden wir immer wieder erleben. So ätzender Spott und vielleicht versteckte, aber doch spürbare Verachtung aufgrund der Jesus-Beziehung. Und dann merken wir können die Situation nicht einfach verändern. Geringschätzung darf man nicht verbieten, ist gesetzlich nicht verboten. Und weil man nichts dagegen tun kann, sickert dann oft so eine schwere Befindlichkeit tief in unser Leben hinein und kann bewirken, dass wir uns verletzt zurückziehen, müde oder vorsichtig werden mit unserem Glauben. Hoffentlich merkt es niemand, oder? Jawohl, ist mir auch schon passiert. Und dann entwickeln wir so Angst vor Menschen und vieles mehr. Ich glaube, wir alle, jedes von uns kennt seine eigene Reaktion auf so etwas. Und im Psalm 123, darum ist das so ermutigend, dieses Erwartungsvolle, da sehen wir eine andere Reaktion, wenn es um die belasteten Augen geht. Wir blicken auf zu Gott im Himmel. Oder man könnte auch sagen, ich entscheide mich, ja, zum Nachfolgeweg zu sagen. Denn ich weiß, wem ich nachfolge. Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Und das führt uns als letztes zu den wartenden Augen, die wir in Vers 2 sehen. Ich habe nicht nur glaubende Augen, ich habe nicht nur manchmal belastete Augen, ich brauche auch wartende Augen. Und Vers 2 hat an dieser Stelle das wunderschöne Beispiel von Dienern und Dienerinnen. Ihre ganze Aufmerksamkeit ist gerichtet auf ihren Herrn, auf ihre Herrin. Und mit einer kleinen Handbewegung dieses Herrn oder dieser Herrin kann viel ausgedrückt werden. Jetzt los oder jetzt das oder nein, jetzt nicht das. Knechte und Mägde oder Dienerinnen und Diener Gottes schauen voller Spannung auf diese Hände. Sie warten, bis die kleine Handbewegung des Meisters sichtbar ist. Für mich heißt das im Alltag und für uns, ich bin auf Christus fokussiert. Auf Gott im Himmel ausgerichtet, das ist meine Perspektive. Und darin gilt es auch, Spannung auszuhalten, denn bis ein Wink kommt, kann es manchmal dauern. Und so heißt es am Schluss vom Vers 2, so sind unsere Augen gerichtet auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig ist. Dieses kleine Bis, du kennst es aus deinem Leben sicher sehr gut. Wie lange kann es gehen? Genau, bis Gott endlich meine Erwartung erfüllt oder eben eingreift. Bis ein Wink von ihm kommt. Und das ist für mich nicht einfach, ja, abwarten, oder? Es gibt ja so Leute, die sagen, ja, mal sehen, was kommt, oder? Nein, es ist erwarten. Erwarten bedeutet, ich weiß, es kommt etwas. Es ist nur die Frage, wann und wie. So ist es bei Gott. Wir sollen ihn erwarten. Wir wissen, dass Hilfe kommt. Wir wissen, dass er der Helfer ist, dass ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und die Spannung ist, auszuhalten, bis er eingreift. Ich warte, bis Gott handelt. Aber dieses Bis ist auch tröstend, denke ich, denn es begrenzt die Wartezeit. Sie ist nicht unbegrenzt. Gott wird eingreifen, weil er für uns ist. Das sind die wartenden Augen, erwartungsvoll vor Gott bleiben. Und so möchte ich auch noch nach diesem Psalm 123 oder mit diesen Worten beten. Erwartungsvoll, Herr, wir leben in einer Gesellschaft mit ja, einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Unser Blick und der Blick von uns allen wandert dorthin, hierhin, dahin, nur nicht zu dir. Ist fixiert auf Sachen, die rasch wieder aus dem Blickfeld verschwinden oder keine Bedeutung im Licht der Ewigkeit haben. Herr, lehre uns, dir unsere ganze Aufmerksamkeit zu widmen und auf dich fokussiert zu leben. Hilf uns, dich im Lauf des Tages nicht zu vergessen, sondern im Vordergrund zu bleiben. Und hilf uns, dich im Gebet ausgiebig und voll Liebe immer wieder anzuschauen. Amen. Damit noch ein paar Takeaways aus diesen Psalmen 122, 123. Erwartungsvoll vor Gott. Das Erwartungsvoll haben wir vor allem im Psalm 123 gesehen, das vor Gott im Psalm 122. Ja, ein erstes vor Gott. Was sind die Eckpunkte meiner gelebten Spiritualität? Spiritualität verstanden als deine Jesus-Beziehung, so wie du Gott begegnest, so wie du zu ihm kommst, so wie du mit ihm lebst. Was sind die Eckpunkte davon? So als erstes würde es mir gehen, gute Frage, habe ich mich noch gar nicht so recht überlegt. Ja. Wenn es dir auch so geht, bist du eingeladen, vielleicht darüber mal nachzudenken. Das könnte ein erstes Takeaway sein. Zweitens zusammen, wie sehr bleibe ich vom geistlichen Aufbrechen bis zum Ankommen dabei. Das haben wir in Psalm 122, Vers 1 und 2 gesehen. Bin ich auch ein Finisher oder nur ein Beginner, ein Starter? Ein dritter Punkt. Wie ernst nehme ich denn die Mitte der geistlichen Gemeinschaft und welche Wirkungskreise entfalten sich bei mir? Es geht ja darum, dass ich mich auch darauf einlasse. Und ein letzter Punkt zu Psalm 123, dieses erwartungsvoll. Wir haben die drei Punkte gesehen, den Himmel im Visier, ja zum Nachfolgeweg und Gottes Eingreifen erwarten bis. Und jetzt die Frage, welche Trainingsmöglichkeiten habe ich in meinem Alltag? Gerade ab morgen zum Beispiel. Kann man gern fotografieren zum Mitnehmen. Und vielleicht sagst du, ist mir alles zu viel, ich nehme nur eins, ist auch gut. Und wenn alles zu viel ist, dann ist es auch, wie es ist. Aber ich wünsche uns allen im gemeinsamen Unterwegssein ein wachsendes, erwartungsvoll sein in Gottes Gegenwart. Amen.